Das Thema meiner Split-Predigt heißt: Wie war Nehemias Mauerbau möglich? Wie war Nehemias Mauerbau möglich? Das Buch Nehemia wurde von ihm selbst geschrieben. Doch er erzählt nicht mehr über sich selbst, als nötig ist, um seine Verbindung zum Volk Gottes und seinen Dienst an ihnen zu berichten. Das Thema des Buches Nehemias ist der Wiederaufbau der Stadtmauer und die sogenannte Davidstadt drumherum, einschließlich der Tempelanlage. Damit wir besser verstehen, um was und wo es sich genau handelt, werde ich kurz auf einen archäologischen Fund eingehen müssen. Damit jeder versteht, worüber genau berichtet wird, liegt jedem eine Skizze vor. Bis vor 150 Jahren dachte man, die alte biblische Stadt Jerusalem, die Stadt von König David, König Salomo, die Stadt Jesajas und Jeremias, befindet sich an einem anderen Ort. Man dachte, die alte Davidstadt befand sich in der Nähe des heutigen Zionstor, wenn man weiß, wo es liegt. Im Jahr 1867 veranlasste die britische Königin Victoria, nach biblischen Schätzen zu suchen, wie der Bundeslade. Sie beauftragte Charles Warren, die Schätze zu finden. Sie schickte ihn nach Jerusalem, denn nach biblischen Schätzen sucht man am besten in Jerusalem. Als Charles Warren dort eintraf, besuchte er den Berg Moria, also den Tempelberg, der Ort, an dem Salomons Tempel stand und der Ort, an dem die Opferung Isaaks befohlen wurde. Aber 1867 befindet sich Jerusalem in osmanischer Hand und die Osmanen verboten Warren, Ausgrabungen auf dem Tempelberg durchzuführen. Charles Warren hatte also ein Problem. Er konnte nicht mit leeren Händen zurück nach England kommen. Er denkt sich also, wenn ich nicht auf dem Berg Moria, dem Tempelberg, graben kann, dann grabe ich einfach nebenan. Er geht also den Berg hinunter durch das Kidrontal und findet dort die Gihon-Quelle, von der die Bibel spricht. Ohne es sofort zu wissen, findet er auch den Hiskia-Tunnel. Warren kommt zu einer Überlegung. Jeder glaubte, das biblische Jerusalem liegt innerhalb der heutigen Altstadtmauern. Aber anhand der Gihon-Quelle, laut der Bibel, muss die alte Davidstadt außerhalb der Altstadtmauern sein. Jeder erklärt ihn damals als verrückt. Aber im Laufe der nächsten 150 Jahre wurde deutlich, dass er Recht behalten hatte und die Davidstadt im südlichen der Tempelanlage sich befindet. Heutzutage ist dies ein großer archäologischer Nationalpark, der zum Teil aber noch bewohnt ist. Zurück zum Buch Nehemia. Zwischen der Rückkehr der Juden unter dem persischen König Cyrus und der Ankunft Nehemias in Jerusalem liegen ca. 90 Jahre. Einige Jahre vorher kam der Schriftgelehrte Esra bereits nach Jerusalem, um dem Volk das Gesetz wieder beizubringen. Er ist hauptsächlich für den geistigen Teil zuständig. Nehemia ist ein praktisch veranlagter Mann. Ein Mann, der mit Dingen des Alltags beschäftigt ist. Beide haben dieselbe Gesinnung. Wie kommt es, dass die Situation so schlecht geworden ist, dass ein Nehemia nötig ist? Während Esra doch in Jerusalem ist, wird Esras Dienst nicht mehr geschätzt? Gibt es kein Verlangen mehr danach? Die Menschen, die wir im Buch Nehemia kennenlernen, sind die, die im Buch Esra zurückgekehrt sind, aber einige Zeit später. Nehemia lebte in der Stadt Susan in Babylon. Nachdem er Besuch bekommen hatte, wird ihm über den physischen und geistigen Verfall der Stadt Jerusalem und dem Volk Gottes berichtet. Schlagen wir hierzu auf Nehemia 1, Vers 3. Ich lese immer aus der Lutherbibel 84, außer ich nenne andere Bibeln. Nehemia 1, Vers 3. Und sie sprachen zu ihm: Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Nehemia bedeutet getröstet durch Jahwe. Nehemia 1, Vers 4 auch. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid. Tagelang fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia hatte eine hohe Stellung am persischen Königshof. Er ist sich aber nicht zu schade, um sich für Jerusalem einzusetzen. Er bekommt vom König die Erlaubnis, nach Jerusalem zu reisen, um dort als Statthalter den Wiederaufbau der Mauer zu organisieren. Er möchte das Volk Gottes von Anfeindungen und Widersacher schützen. Das Volk Gottes hatte mit Esra bereits viel erlebt, aber den entscheidenden Schritt zum Schutz des Volkes und dem damit verbundenen gemeinschaftlichen Wachstum fehlte noch. Das Erste, was er unternimmt, ist eine Bestandsaufnahme. Ohne Pauken und Trompeten, sondern in einer Nacht- und Nebelaktion inspiriert er den schlechten Zustand der Mauern. Die Beschreibung seiner nächtlichen Erkundung des Zustands der Befestigungsanlagen verrät uns den Verlauf der zerstörten Mauer. Schlagen Sie hierzu bitte auf, Nehemia 2, Verse 11 bis 15. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen bin, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinen Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus, bei Nacht, und am Drachenquell vorbei, und an das Misttor, und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren, und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht des Bachstals hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Tal wieder heim. Er handelt nicht vorschnell. Er berechnet die Kosten und beginnt dann die Arbeit. Er weicht nicht mehr zurück, bis die Arbeit getan ist. Im zweiten Schritt benötigte er Mitarbeiter, Bauleute, die sich freiwillig in den Dienst des Herrn stellten. Der Auftrag ist nichts weniger als das Bauen einer Mauer in Jerusalem. Das Mitgefühl und das Engagement Nehemias wirken ansteckend auf seine Zuhörer. Sie werden durch Gottes Einwirken in ihren Herzen aufgrund der Ansprache Nehemias für das Werk des Herrn gewonnen und werden so Mitarbeiter in diesem Werk. Wenn wir mit einer Arbeit für den Herrn beschäftigt sind, wird er uns auch die nötigen Helfer zur rechten Zeit geben. Bereits hier spotten die Feinde. Wir lesen von Sanballat und Tobija. In den Feinden finden wir neben den Vertretern von Moab und Ammon, dem heutigen Jordanien, auch den Araber Geshem, der sich zu ihnen gesellt hat. Interessant ist, dass sich das gesamte Gelände des heutigen Tempelberges unter jordanischer Verwaltung befindet. Das Gelände auf dem Tempelberg ist nur muslimischen Gläubigen vorbehalten. Interessant ist auch, dass Saudi-Arabien zuletzt ebenfalls Anrecht auf die Verwaltung des Tempelbergs gestellt hat. Dieselben Feinde sind bis heute also geblieben. Diese Völker sind zutiefst verärgert über das Kommen Nehemias. Er gibt ihnen aber die passende Antwort. Nehemia 2, Vers 20. Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Man muss dazu wissen, dass es bereits einen ersten gescheiterten Versuch zum Aufbau der Mauer einige Jahre zuvor gab. Schlagen Sie hierzu bitte auf Esra 4, Vers 4. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Esra 4, Vers 13. So sei nun dem König kundgetan. Wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben. Und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Es wird hier das Volk Gottes mutlos gemacht. Und es geht dem persischen König um den finanziellen Verlust von Abgaben, Steuern und Zoll. Auch in der Zukunft kann es wieder dazu kommen, dass eine Religion in Zusammenarbeit mit einer politischen Macht die Zehntenabgaben verlangen könnte. die wir als wahre Christen nur dem wahren Leib Christi geben dürfen. Das Buch Nehemia ist vielleicht das grundlegendste Buch der Bibel, wenn es um den persönlichen Dienst zu Gott geht. Nirgendwo ist es so wichtig, wie gerade in der Gemeinde Gottes, die richtigen Personen am richtigen Platz zu finden oder auch zu haben. Dazu hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihnen gefallen hat. Zitat war das von 1. Korinther 12, Vers 18. Dazu ist durch den Geist jedem Glied die benötigte Gabe gegeben. Das war ein Römer, Zitat 12, Vers 6 bis 8. Dienst ist nicht nur Dienst mit Wort, also der Predigt. Dienst ist auch das Beschäftigen mit dem Werk, das der Herr jedem aufgetragen hat. Es geht um das Tun seines Willens. Er belohnt entsprechend der Treue und dem Tun in seinem Werk, mit der jemand tätig ist, und nicht entsprechend der Gabe, die jemand besitzt. Jeder hatte damals einen persönlichen und zugleich einzigartigen Anteil am Wiederaufbau der Mauer Jerusalems. Niemand tut dieselbe Arbeit. Niemand imitiert einen anderen. Jeder hat einen Anteil, der von allen anderen verschieden ist. Es gibt genug Arbeit. Jeder kann an die Arbeit gehen. Niemand muss arbeitslos sein. Wer nichts zu tun hat, kann sich selbst fragen, ob das auf Faulheit, Neid oder Stolz zurückzuführen ist. Wer faul ist, will nicht arbeiten. Wer neidisch ist, möchte nur eine bestimmte Arbeit, die aber schon einem anderen zugeteilt ist. Wer stolz ist, möchte keine Arbeit, die er für unter einer Würde hält. Jeder hat eine Arbeit, die zu ihm passt und bekommt die Gnade, sie zu tun. Wir erfahren von Nehemia über die Teilnehmer, welche am Bau der Mauer beteiligt sind. Es gibt eine Liste der Bauleute. Er sagt, wie die Menschen heißen, womit sie beschäftigt sind und wo sie beschäftigt sind und warum sie es tun. Er zeigt, wer fleißig ist und wer nichts tut. Er sieht die Motive, von denen jemand geleitet wird. Alles, was getan wird, wird festgehalten und ist bei Gott unvergessen. Die Arbeit wurde unter den Priesterfamilien, den Bewohnern der Städte und der Dörfer in Judäa und den Adelsfamilien in Jerusalem aufgeteilt. Und jede Gruppe war für einen Abschnitt zugeteilt worden. Die Reihenfolge der Abschnitte ermöglicht es uns, den Verlauf der Mauer zum Zeitpunkt ihrer Restaurierung nachzuvollziehen. Die Erklärung, wer was bauen wird, im Buch Nehemia geht entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Allerdings konnten nur wenige Standorte entlang der Mauer eindeutig identifiziert werden. Wir erfahren über den Aufbau von 10 Toren. Allerdings gibt es noch 2 weitere Tore, insgesamt 12, über die beim Aufbau nicht berichtet wird. Es ist das Tor Ephraim und das Kerkertor. Der Grund hierfür wird nicht genannt, aber wir finden eine Bibelstelle dazu. Schlagen Sie bitte auf, Nehemia 12, Verse 39. Ich nehme hier die Schlachterübersetzung, dann über das Tor Ephraim und über das Alttor und über das Fischtor und den Turm Hanane und den Turm Meer bis zum Schafstor. Und sie blieben stehen beim Kerkertor. Ich habe die Übersetzung gewählt, weil es gibt andere Übersetzungen, die da Verwirrung schaffen. Aber es sind 12 Tore. Durch die vielen Tore kann man überall ein- und ausgehen. Es ist wohl notwendig, dass die Tore bewacht werden. Im Millennium wird dies Gott übernehmen. Schlagen Sie hierzu auf Zacharja 2, Verse 7 bis 9. Zacharja 2, Verse 7 bis 9. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel ging heraus ihm entgegen und sprach zu ihm: Lauf hin und sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden, wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Es gibt eine Prophezeiung, dass unter anderem genau dieser alte Stadtkern im Millennium wieder aufgebaut werden wird. Allerdings unter dem Schutz Gottes. Schlagen Sie hierzu auf Jeremia 31, Jeremia 31, Verse 38 bis 40. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn gebaut werden wird, vom Turm Hanane an bis ans Ecktor. Und die Messschnur wird weiter geradeaus gehen, bis an den Hügel Gareb und sich nach Geor hinwenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Asche und die Hänge bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke am Rostor. Und im Osten wird der Herr heilig sein. Und die Stadt wird niemals mehr eingerissen und abgebrochen werden. Wir werden jetzt auf ein paar Bauleute eingehen, die sich allesamt freiwillig gemeldet hatten. Zu diesem Meisterstück gehört eine gute Organisation, vor allem Kommunikation und rechtzeitige Planung. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten vielleicht alle an einem Stück Mauer zusammengebaut und die Mauer wäre nie fertig geworden oder zu spät. Rechtzeitige Aufgabenverteilung und Absprache gehört zur Aufgabe der Leitung. Wir werden sehen, dass auch zur damaligen Zeit nicht alles reibungslos bei allen Mitwirkenden abgelaufen ist. Aber Gott hat trotzdem alles zugelassen, um das Ziel der Fertigstellung schlussendlich zu erreichen. Der Erste, der genannt wird, als jemand, der sich bereit gemacht hat, um mit dem Bau der Mauer zu beginnen, ist der Hohepriester Eliashib. Sein Name bedeutet, Gott stellt wieder her. Dass er als Erster genannt wird, liegt leider nicht an seiner Hingabe für das Werk, sondern an seiner Position. Ein Vergleich mit dem Bau der folgenden Tore macht deutlich, dass die Türen des Schafstores nicht mit Klammern und Riegeln versieht. Also er hat sie nicht damit versehen. Er ist nicht treu. Durch das Weglassen der Klammern und Riegeln ist das Tor bloß eine symbolische Abriegelung. Vielleicht ist die Nachlässigkeit eine Folge der Tatsache, dass er ein Blutsverwandter von Tobias ist. In Nehemia 13, Vers 4 folgende wird über ein weiteres Unrecht von Eliashib berichtet. Sein Enkel ist auch mit einer Tochter Sambalits verheiratet. Wer sich mit den Feinden Gottes familiär verbindet, ist besonders der Gefahr ausgesetzt, es mit der Treue zu Gott nicht so genau zu nehmen. Das ist eine verständliche Schwierigkeit. Darum müssen wir darauf achten, dass familiäre Bindung keinen Einfluss auf das Einnehmen einer Position der Absonderung für Gott haben. Neben dem Schafstor wurden zwei Türme errichtet, der Turm Meer und der Turm Hanane. Ein Turm diente als Beobachtungsposten. Hier wurde auf Posten gestanden. Wir lesen von den Männern aus Jericho, den Söhnen Senas, welche das Fischtor bauen. Er verdankt seinen Namen den Händlern, die ihre Fische aus Tyrus oder dem See Galiläa dort für die Fischmärkte hereinbringen. Der Anzahl nach ist es die größte Gruppe, die aus Babel zurückgekehrt ist. Von ihnen wird gesagt, dass sie gewissenhaft jeden Teil des Tores fertigstellen, indem sie das Tor mit Klammern und Riegeln versehen. Das ist es, was beim Bauen des Schafstores von Eliashib unterlassen wurde. Manche arbeiten in Gruppen, wie die Söhne Senas. Andere arbeiten allein, wie Meromoth. Doch auch die allein arbeiten, wissen sich mit anderen verbunden. Der Ausdruck in Nehemia 3, Vers 4, und ihnen zur Seite besserte Meromoth aus, zeigt das deutlich. Meromoth muss sein Stück Mauer nicht von Grund auf neu bauen. Er ist mit dem Ausbessern beschäftigt. Von dem Teil der Mauer, den er sich vorgenommen hat, steht noch etwas. Aber dieses Stück ist beschädigt. Ihre Funktion ist beeinträchtigt. Vielleicht ist es ein Stück mit Löchern. Ausbessern ist genauso wichtig wie Wiederaufbau. Auf jeden Fall ist er so fleißig, dass er nach dieser Arbeit an einem anderen Teil der Mauer an die Arbeit wieder geht. Zum Beispiel Vers 21 lesen wir das. Genauso wie Meromoth begegnen wir auch Meschulam. Zweimal beim Bau der Mauer. Nachdem er erst ein Stück für andere fertiggestellt hat, arbeitet er gegenüber seiner Kammer. Genauso wie Eliashib ist Meschulam familiär mit Tobia verbunden. Allerdings lesen wir nichts Negatives über ihn. Er ist Gott treu geblieben. Schlagen wir auf Nehemia 3, Vers 5. Nehemia 3, Vers 5. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihren Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Tekoa liegt im Süden von Bethlehem. Leider sind unter den Tekoatitern Menschen, die nicht mitbauen. Das liegt nicht daran, dass sie krank geworden wären oder etwas dergleichen. Der Grund dafür ist, dass sie sich für diese Art von Arbeit zu gut finden. Sie sind Menschen von Ansehen. Diese Arbeit passt nicht zu ihrer Position. Andere an die Arbeit setzen können sie gut, aber sie lassen sich selbst nicht an die Arbeit setzen. Andere Befehle geben prima, aber Befehle empfangen Fehlanzeige. Sie akzeptieren nicht, dass sie einem Herrn gehorchen müssen. Zu oft zeigt sich, dass eine herausragende Stellung in der Welt ein Hindernis für die Mitarbeit im Reich Gottes darstellt. Sie wollen wohl reden und bestimmen, aber nicht selbst die Ärmel hochkrempeln und ihre Nacken unter den Dienst beugen, wie wir gelesen haben. Sie arbeiten nicht mit an etwas, bei dem der Mensch seine Bedeutung verliert. Nur Gottes Ehre zählt. Nehemia 3, Vers 8. Nehemia 3, Vers 8, schlagen Sie bitte auf. Daneben baute Usiel, der Sohn Harajas, der Goldschmied. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehört. Sie bauten in Jerusalem bis an die breite Mauer. Die folgenden Bauenden, die uns vorgestellt werden, sind Männer, von denen wir auch den Beruf erfahren. Usiel bedeutet Kraft von Gott. Er ist Goldschmied. Hanania bedeutet, Jahwe ist gnädig. Er ist Salbenmischer oder Apotheker. Ein Goldschmied arbeitet mit dem edelsten Metall und muss präzise arbeiten. Ein Salbenmischer arbeitet mit allerlei Ölen und duftenden Gewürzen. Ein Goldschmied schmückt Menschen und Materialien. Ein Salbenmischer liefert Mittel zur Pflege des Körpers, wodurch er gut riecht und was auch zur Heilung von kranken Körperteilen dient. Kommen wir zu Skallum. Skallum hat eine herausragende Position, welche ihn nicht daran hindert, die Ärmel hochzukrempeln und am Bau der Mauer mit anzufassen. Als Besonderheit wird erwähnt, dass auch seine Töchter am Bau der Mauer mithelfen. Kommen wir zu einem speziellen Teil der Mauer. Nehemia 3, Vers 19. Nehemia 3, Vers 19. Neben ihm baute Esa, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpah, und ein weiteres Stück an dem Winkel gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus. Es scheint, dass dieses Stück Mauer auch noch eine Ecke in der Mauer bildet. Das Zeughaus bzw. das Waffenlager muss daher zu zwei Seiten hin durch die Mauer beschützt werden. Eine Schwierigkeit, von der Esa sich nicht zurückzieht. Bei jeder Erweckung gibt es auch Widerstand. Und wir lesen über den Spott von den Feinden. Nehemia 3, Vers 33 bis 35. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria. Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihnen und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinernen Mauern hinaufspringt, reißt er sie ein. Die Bibel erzählt, dass die Nachbarvölker, die gegen den Wiederaufbau der Mauer waren, die Bauarbeiter so belästigten, dass diese zu den Waffen greifen mussten, um sich zu schützen. Lesen wir das in Nehemia 4, Vers 11. Das an der Mauer baute, die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Nehemia musste das Volk ermutigen und es geschah für eine Weile, dass die Feinde von ihnen abließen. Wie lange, meinen wir, hat Nehemias Mauerbau angedauert? 52 Sekunden, 52 Tage, 52 Monate, 52 Jahre? Wir haben die Antwort gestern schon gehört. Schlagen Sie auf. Nehemia 6, Vers 15 bis 16. Und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Die Mauer ist fertig, aber die Wachsamkeit darf nicht nachlassen. Es werden Türflügel eingesetzt und Torhüter gestellt. Danach stellten die mir Sänger an. Die Sänger sind für den Lobpreis zuständig. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die Leviten. Ihre Aufgabe ist, den Priestern beim Opfern zu helfen und das Volk das Gesetz zu lehren. Um in der Stadt zu wohnen, muss man sein Geschlechtsregister nachweisen können. Durch dieses Register erfährt Nehemia auch, wer früher in Jerusalem gewohnt hat. Er kann sie dadurch anspornen, wieder dort zu wohnen. Durch viele freiwillige Beiträge konnte vieles wieder aufgebaut werden. Nachdem hauptsächlich die physische wiederhergestellt war, führte Nehemia die Unterstützung durch Esra wieder das Laubhüttenfest ein. Es wurde über 1000 Jahre nicht mehr auf die richtige Art und Weise gefeiert. Zum Teil wurde es gar nicht gehalten, das Laubhüttenfest, zum Teil aber nur die ersten zwei Tage und der letzte große Tag. Es sollte aber insgesamt 7 Tage mit dem letzten großen Tag gehalten werden. Schlagen Sie hierzu auf Nehemia 8, Vers 17 bis 18. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage und am 8. Tag der Versammlung, wie es sich gebührt. Eine interessante Stelle im Buch Nehemia finden wir im Kapitel 9, wo sich die Israeliten bekehrten und Reue zeigten für ihr falsches Verhalten. Nehemia 9, Vers 21. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Hier wird deutlich, wie sehr sich Gott auch in Notsituationen um uns sorgen kann, wenn wir treu bleiben. Über 40 Jahre lang hielten die Kleidungsstücke in der Wüste. Und ohne Nike und Adidas Schuhe schwollen die Füße auch nicht an. Wir lesen später von einer großen Einweihungsfeier der Stadtmauer mit vielen Musikern. Es spricht nichts dagegen, musikalisch Gott zu danken. Ich nehme stark an, dass sich jeder Musiker auch darauf vorbereitet hat. Ohne musikalische Proben wird es vermutlich nicht geklappt haben. Schlagen Sie hierzu bitte auf Nehemia 12, Verse 27 bis 28. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Es geht hier um die beiden Festchöre. Nehemia 12, Vers 27 bis 28. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Wohnsätzen nach Jerusalem, um mit frohen Lobgesängen und mit der Musik von Zimbeln, Harfen und Zittern die Einweihung zu vollziehen. Da fanden sich die Sänger aus dem Umkreis von Jerusalem ein und aus den Gehöfen der Leute von Netofa. Ich fahre fort von 41, Vers 41 bis 42. Hanania mit der Trompete Und Messaja, Shemaja, Eliosa, Uzi, Johann, Melke, Elam und Esa und so weiter und so fort. Und ließen sich die Sänger hören. Ihr Leiter war Müller, ihr Leiter war Zacharja. Also ist da schon einiges los, ne? Nehemia setzt sich des Weiteren noch für die richtige Heilung am, Heiligheitung am Sabbat ein. Er spricht von allerlei Last bzw. Ware, was am Sabbat durch die Tore zum Wochenmarkt gebracht wurde. Er nennt dies eine böse Sache. Gott nennt heute das Arbeiten am Sabbat ebenfalls eine böse Sache. Lesen wir, was Nehemia getan hat, um das Treiben am Wochenmarkt zu verhindern. Eigentlich ganz einfach. Nehemia 13, Vers 19 bis 21. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalem dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen von Jerusalem, ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor den Mauern? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Er verbot auch Mischehen. Heute müssen die zukünftigen Ehepartner, bevor eine Ehe geschlossen wird, beide getaufte Mitglieder der Kirche Gottes sein. Anschließend ist Folgendes zu diesem Buch noch zu sagen. Der Mauerbau und die erneute Wiederbelebung der Stadt Jerusalems mit dem Heiligen Tempel wäre nie geschafft worden, wenn sich nicht alle einig gewesen wären. Es benötigt die richtige Motivation und den Willen, sich auch selber einzubringen. Es benötigt vor allem eine gute Kommunikation untereinander. Ohne Antworten auf Fragen, wer welche Aufgaben übernimmt, wäre der Mauerbau nicht zustande gekommen. Wenn das Volk Gottes die Festtage und die gemeinsame Versammlung an den Festtagen nicht mehr für wichtig gehalten hätte, wären diese Feste vermutlich nie richtig gehalten worden. Es ist alles mit physischer und geistiger Arbeit verbunden. Die Menschen, die mitgeholfen haben, stehen namentlich bis heute in der Bibel notiert. Alle, die nicht mitgeholfen haben, sind nicht notiert. Es steht auch nichts weiter darüber in der Bibel geschrieben, die nicht notiert sind. Sie werden nicht erwähnt. Viele Mithelfer haben auch namentlich unterschrieben, die Gesetze und die Abmachungen einzuhalten. Wir stehen heute im Buch des Lebens. Viel mehr geht überhaupt nicht mehr. Dies ist wesentlich mehr wert, als auf Papier notiert zu sein. Wie die Menschen zu der damaligen Zeit. Seien wir uns der Mithilfe am Werk Gottes bewusst. Tragen wir unseren Teil dazu bei und kommunizieren wir untereinander richtig und vor allem rechtzeitig und pünktlich. Nur dann können wir ein hilfreiches Mitglied der wahren Kirche Gottes sein. Fassen wir neuen Mut und packen wir es an.